Paradies, ist euch das schon mal aufgefallen? Also wenn du da oben rüberfährst, jetzt vorhin Schwarzenbach, das ist, scheint ja die schönste Stadt der Welt zu sein, wegen Blau und die Wolken und dann kommt der Schnee und also traumhaft. Einfach, ich habe gesagt, Herr, vielen Dank, was du uns alle schenkst. Und dann komme ich da in den Gottesdienst rein und dann gibt es dann eine Einleitung, dann spielen sie gleich die Lieder und der Jens nimmt mir mein Predigtthema fast vor. Vorneweg, alles auf Anfang, habe ich es nämlich genannt. Also siehe, ich mache alles neu und mein Predigtthema heißt alles auf Anfang. Das ist schon klasse, oder? Wir haben uns nicht abgesprochen. Ausspielen wirst du mich auch nicht haben, schätze ich mal. Halleluja, ist doch schön, oder? Ja, am Anfang des Jahres will mir ja vieles neu machen. Man hat Vorsätze, ne? Kennst du? Nicht bloß jetzt von den Stauungen am Mittleren Ring, vielleicht auch andere Dinge, wo du dir vorgenommen hast. Und eigentlich, wenn ich genau genommen, so sehr am Anfang sind wir schon gar nicht mehr. Wir haben ja schon den ersten Monat rum, also wer mathematisch begabt ist, ungefähr 8% dieses Jahres ist schon Geschichte. Wow! Also, alles auf neu. Und ich glaube, wenn man zurückblickt, was wir jetzt so die letzten Jahre gehabt haben, vor drei Jahren, ist in Deutschland Corona ausgebrochen. Also das hat uns schon, ist schon vieles passiert, ne? Und jetzt dann der Krieg noch dazu und dieses und jenes. Und man hat dann immer wieder gehört, ich möchte mein altes Leben zurück. Ne? Ich möchte wieder auf Konzerte gehen können und in die Gastwirtschaft und dieses möchte ich machen. Und verstehe ich. Und wenn man es so genau sieht, wir sind ja mittlerweile das Land der Bedenkenträger geworden. Also die Bedenken, die es im Herbst gab, dass wir kein Gas mehr haben, dass die Öfen ausbleiben, dass es ein Blackout gibt oder Brownout gibt, dass also der Strom ausfällt, habe ich gedacht, was haben wir für einen gnädigen Gott, der eigentlich irgendwie wegen den Deutschen so die Nase dreht. Ne? Also auch dieses Jahr wird es wieder viele Befürchtungen geben und ich bin überzeugt, dass auch dieses Jahr wieder Gott einfach gnädig zu mir ist und zu uns ist. Ja, neu anfangen. Jens hat es vorhin erwähnt, was würdest du machen, wenn du nochmal komplett neu anfangen würdest? Könntest. Kannst du mal jetzt so zwischendrin Gedanken machen. Ich habe, als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich mal zurückgedacht so in meine Jugend. Ich war ja auch immer jung, ne? Vorhin ist es mir geglaubt, aber ich war wirklich mal jung. Oder jünger. Ne? Jünger, so muss man sagen. Jünger. Da haben mich drei Dinge eigentlich beschäftigt, die was mit Anfang zu tun gehabt haben. Das eine war, es gab einen Professor Heumer von Fort und der hat eine Sendung gemacht. Am Anfang war der Wasserstoff. Die Älteren von euch können sich noch daran erinnern. Dann war ich ja schon immer musikbegeistert, gab es eine Band, die hieß Jethro Tull mit dem Leadsänger Ian Anderson, den gibt es heute noch, der da Querflöte gespielt hat. Und die haben ein neues Album rausgebracht damals und dieses Album hieß Aqualung. Und der Titelsong, da hieß es doch in den ersten Zeilen, In the beginning of world, man made God. Also am Anfang der Welt schuf der Mensch Gott. Buh. Wow, also das war ein Schock für mich. Ja und dann natürlich, ich war ja damals noch in der Volkskirche, kann ich mich erinnern, da gab es dann diese Fronleichnam-Züge, wo man also dann herumgewallfahrtet ist. Sie ist mir durch die Ortschaften durch oder durch die Felder durchgegangen. Und dann sind dann Altäre aufgebaut worden. Und dann weiß ich immer, wenn es dann so zum Höhepunkt scheinbar an dem Altar gekommen ist, dann hat dann der Feuerwehrhauptmann laut geschrien, Achtung! Dann haben sie geklingelt. Und dann mussten sich alle hinknien. Und dann haben sie aus der Bibel vorgelesen. Und diese eine Stelle, die hieß zum Beispiel, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So, wenn ich die drei Sachen zusammennehme, muss ich sagen, mit dem Heubau vor Ditfurt konnte ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe dann später herausgefunden, das war ja gar kein Physiker, der war ja Psychiater und Neurologe. Ja? Am Anfang war der Wasserstoff. Ja, jetzt mittlerweile sind wir das am Anfang, dass es einen Urschleim gegeben hat oder den Urknall, ne, wo ich mir sage, wer hat denn geknallt? Also mit dem konnte ich gar nichts anfangen. Das zweite, dieses Lied, das am Anfang der Welt der Mensch Gott geschaffen hat, das war shocking für mich. Also das war für mich gotteslästerlich. Obwohl ich diese Band so gern gehabt habe, aber das war für mich gotteslästerlich. Also ich habe dann die Platte irgendwann sogar weggeschmissen. Und das Dritte, diese Gottesdienste draußen mit dieser Bibelstelle, das hat mir kein Mensch erklärt, was das eigentlich bedeutet. Das mit den Klingeln und so war alles ein wenig theatralisch, aber kein Mensch hat mir erklärt, was das eigentlich bedeutet. Und so, wenn ich jetzt also zurückblicke, resümierend muss ich sagen, in meiner Jugendzeit war es mit dem Anfang nicht weit her. Gut, du hast da andere Probleme gehabt, aber dass ich begriffen hätte, was eigentlich Anfang bedeutet, was der Anfang für mein Leben wichtig wäre, das hat Jahre später erst, hat es gedauert, lange Jahre gedauert, bis ich Jesus gefunden habe. Und dann habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Ich weiß noch, vor lauter Eifer und vor lauter Neugierde habe ich einmal an einem Sonntagnachmittag das komplette Johannesevangelium durchgelesen. Ich habe das regelrecht in mich aufgesogen, das hat mich so interessiert. Und dann gleich am Anfang des Johannesevangeliums, da steht ja dieser eine Bibelvers von damals. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Plötzlich sage ich, ja, am Anfang war nicht der Wasserstoff. Nein, am Anfang war auch nicht der Mensch, der sich Gott ausgedacht hat. Nein, es war am Anfang ein allmächtiger Gott und dieser allmächtige Gott hat durch sein Wort alles geschaffen. Das ist physikalisch, Geschwister, völlig unerklärlich. Es ist ungefähr so, wie wenn der Heinz jetzt in seinem fortgeschrittenen Alter noch einmal Haus baut und alle sagen, wo hast du deine Baustoffe? Nur brauche ich nicht. Was? Keine Ziegel? Kein Zement? Keine Balken? Nö. Ich habe da einen, wenn der sein Wort spricht, dann steht das Haus. Na, das würde natürlich unsere Wohnungsbauprobleme in Deutschland auf einen Schlag lösen. Jetzt da keine Preissteigerung, wäre alles okay. So ungefähr müssen wir uns das vorstellen. Gott braucht keine Materie. Und das wird unseren hochrangigen Wissenschaftlern scheinbar leider nie in den Kopf reingehen. Gott genügt sein Wort. Dieses Wort hat alle Kraft, es setzt sich über alle Materie hinweg. Gott spricht und es geschieht. Im Gegensatz zu uns, ne? Wie oft sagen wir was und es geschieht nichts oder vielleicht das Gegenteil. Aber bei unserem Gott ist es so, er spricht und es geschieht. Er ist das Zentrum des Universums. Ist ja auch interessant, dass er sich diesen kleinen blauen Planeten aussucht. Völlig unbedeutend. Ich weiß nicht, ob die Sterne untereinander kommunizieren und ich sage, also diese kleine Erde da unten, das soll jetzt das Zentrum sein. Aber bei Gott ist es so. Gott steht über mir und er will in mein Leben kommen, es soll Licht in mein Leben kommen. Das war auch eine schockierende Wahrheit für mich, als ich Jesus gefunden habe. Was? Ich habe also quasi in der Finsternis gelebt. Ja, und dann an dem Abend, bevor ich mich bekehrt habe, da habe ich das Gefühl gehabt, der Teufel liegt neben mir im Bett. Und Geschwister, das war der finsterste Moment meines Lebens. Ich habe in diesem Moment erkannt, ohne diesen Gott bin ich verloren. Diesen Gott brauche ich. Und dann kam das Licht in meinem Leben. Wow, fantastisch. Dieser Gott, der steht über mir und übrigens auch über dir. Und ich glaube, das ist vielleicht das größte Problem, das die Menschen haben. Da steht jemand über ihnen. Und wenn ich unsere Welt so betrachte, auch diesen Konflikt jetzt in Russland und Ukraine, wie schön wäre es, wenn dieser Präsident erkennen würde, da steht jemand über mir. Und der hat vielleicht eine ganz andere Meinung wie ich. Und wenn du dir vielleicht manchmal Gedanken gemacht hast, warum dein Nachbar oder deine Eltern oder dein Arbeitskollege mit Gemeinde, mit Jesus nichts am Hut haben wollen, vielleicht liegt es daran, dass sie niemanden über sich haben wollen. Wenn du in der Bibel zum Beispiel liest, im Alten Testament, da gibt es den Syrer Naaman. Das war ein hochrangiger Militär. Er hatte nur ein Problem, er hatte Aussatz. Also wir würden heute sagen, Neurodermitis im Höchstzustand. Und es gab keinen Arzt, der ihn heilen konnte. Und dann kam eine Sklavin, eine Frau, die sie verschleppt haben, eine Hebräerin, und sagt, ach, wäre doch mein Herr bei den Propheten in Samaria. Und dann berichtet uns die Bibel, dass dieser hochrangige Militär auf Erlaubnis des Königs mit einem Großteil vor seinem Heer und seinem Stab, macht der sich auf nach Samaria zum Propheten. Und ich finde die Bibel immer wieder total begeisternd, weil sie uns hineinblicken lässt, was die so gedacht haben, ne? Der hat wahrscheinlich so gedacht, ja, ich bin jetzt also der Oberste der Armee. Und dann wird ja dieser Prophet da irgendwie rauskommen. Mal sehen, was er anhat. Und dann wird wahrscheinlich ein Pult aufgebaut und Scheinwerfer. Und da wird er ganz groß verkünden, wie diese Heilung da so funktioniert. So stelle ich mir das jetzt also rein bildlich vor. Und was passiert? Der Gehasi kommt. Der Hilfswillige, wie wir sagen würden, der Hiwi. Der kommt, ja, übrigens, der Chef hat keine Zeit. Ja, er hat ihr gesagt, du sollst dich jetzt da im Jordan, sollst da reingehen und sollst siebenmal untertauchen. Versteht ihr, Geschwister? Und das ist genau unser Problem. Da kommt ein Hilfswilliger und sagt uns etwas. Der Hilfswillige kann in dem Moment deine Ehefrau sein, das kann deine Kinder sein, das kann der Opa sein, das kann dein Chef sein. Irgendeiner kommt und will dir etwas sagen. Und dann flippt der aus, der Naiman, ne? Ich habe gedacht, dass der, bum, 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 bum. Und der war so weit, obwohl er also fast sterbenskrank gewesen ist, der war so weit, dass er auf den Absatz umkehren wollte und wollte wieder heim. Wie so ein kleines störrisches Kind, ne? Der mir den kleinen grünen Bagger weggenommen hat. Kennst du das? So sind wir, Geschwister. Also, ich nehme mich da nicht aus, du bist du auch. Entschuldige, wenn ich das sage. Du bist halt anders komisch als ich. Ja, ich bin komisch, aber du bist auch komisch. Es ist so. Und da kommt der und er sagt ihm etwas, was ihm nicht gefällt. Und er will wirklich, obwohl er diese beschwerliche Reise auf sich genommen hat, auf den Absatz rum und will heim. Und Gott sei Dank gab es da ein paar Soldaten, die unseren heutigen Begriffen cool down, also fahr wegen runter, die es dann geschafft haben, komm, schau mal, wenn er das und das von dir verlangt hat, hättest du es doch arg gemacht, oder? Wisst ihr, dass wir manchmal solche Leute um uns herum brauchen, die dann sagen, Helmut, jetzt kühle mal wieder runter, jetzt richte ich mal wieder ein wenig ab, komm, lass mal 5 Grad sein. Und Gott sei Dank gemacht es und wird geheilt. Das ist unser ureigenstes Problem, Geschwister. Wenn da einer kommt, der mir etwas sagt, was mir nicht passt, dann geht die Sicherung durch. Da spielt da oben der Computer verrückt. Ja? Das ist das, was die Bibel sagt. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott. Und solange wir das nicht begreifen, es gibt jemand über mir. Und der hat das letzte Wort. Ja? Ist ja auch, wer hat in deiner Ehe das letzte Wort? Ja? Kennen wir diese Geschichten. Wer hört nicht auf zu plaudern? Unser Gott hat das letzte Wort. Deswegen, wenn wir die Bibel lesen, am Ende aller Zeit, wenn Bücher aufgeschlagen werden und alle Menschen stehen vor dem Gericht Gottes, da hörst du keinen Ton davon, dass irgendein Mensch etwas sagt. Warum? Weil es nichts mehr zu reden gibt. Da gibt es nur einen, der was zu sagen hat. Das ist Jesus. Also, wenn wir an den Anfang denken, Geschwister, dann gebe ich dir mal so als Tipp für das Jahr mit. Überleg mal, was Gott dir sagen darf. Überleg mal, wer in dein Leben hineinsprechen darf. Was? Der Pastor darf mir was sagen? Naja, also das muss ich mir schon überlegen. Also vielleicht der Pastor von der Kirche. Wer darf in mein Leben hineinsprechen? Wer darf dem Kranicher aus Kansas City, ne? Wer darf dem was sagen? Ja, es ist entscheidend, Geschwister, das ist oft entscheidend. Wir sind da wie kleine, störrische Kinder. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Wir müssen erkennen, dass Gottes Geist über unserem Chaos schweben muss. Ja, über dem Chaos der Kinderzimmer schwebt ja meistens die Mama. Ja, und dann wird das Chaos in irgendeiner Form beseitigt oder zumindest kurzfristig wieder auf den neuesten Stand. Ich sehe, ich rede zu Wissenden. Aber das Chaos unseres Lebens, das wir oft nicht zugeben wollen, da muss Gottes Geist drüber schweben. Und erst wenn wir das erkennen, Geschwister, dass das Chaos unseres Lebens den Heiligen Geist braucht, der Licht hineinbringt, der spricht, es werde Licht, dann hast du Chance. Dann kann der Anfang gelingen. Mein nächster Punkt. Sprüche 9, Vers 10. Der Anfang aller Weisheit ist Ehrfurcht vor Jahwe oder Gott. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Denn durch mich werden deine Tage zahlreich werden und die Jahre deines Lebens vermehrt. Das war schockierend für mich, als ich Jesus gefunden habe. Und ich war ja schon über 30 Jahre alt. Das alles, das was ich gelernt habe, mein Hochschulstudium und so weiter, eigentlich, ich will jetzt sagen, nichts wert ist, aber auf jeden Fall nicht diese Wertstellung hat, wie das hier drin steht. Am Anfang ist die Ehrfurcht vor Gott. Und ich sage euch was, das müsste in der Schule gelehrt werden. Das müsste Grundvorlesung in den Universitäten werden. Das müsste in den Firmen und egal wo. Der Anfang der Erkenntnis ist Ehrfurcht vor Gott. Und ich bin überzeugt, Geschwister, da gäbe es viele, viele andere Entscheidungen im Leben, in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft. Also, wenn du vielleicht um Entscheidungen ringst, dann überleg mal, ob das so bei dir ist. Am Anfang ist die Ehrfurcht vor Gott, zu sagen, Gott, du darfst darüber entscheiden. Und ich bin bereit, mir das von dir sagen zu lassen. Wir bekämpfen doch in unserer Gesellschaft immer nur Symptome, oder? Jetzt ist wieder das Thema mit dem Lehrermangel. Wir brauchen 20.000 neue Lehrer. Für mich ist das doch eigentlich nur ein Symptom. Der Lehrerberuf war auch früher einer der Berufe, wo man am liebsten gemacht hat. Also ich, aus meiner Klasse, da sind ganz, ganz viele in den Lehrberuf. Sie haben es ja nicht zugegeben, aber wegen der Ferien halt. Ferien war immer eine tolle Geschichte. Und dann habe ich die irgendwann getroffen und haben sie gesagt, nein, das ist nicht Ferien, das ist unterrichtsfreie Zeit. Entschuldigung, ne, Brigitte, also das habe ich dann einfach falsch gesehen gehabt. Unterrichtsfreie Zeit. Aber dieser Beruf ist heute nicht mehr attraktiv. Ja, warum denn? Weil halt da Terroristen drin sitzen. Und manchmal, Geschwister, und das ist jetzt eine Wahrheit, die gefällt dir wahrscheinlich gar nicht, manchmal sind die Eltern die noch größeren Terroristen. Wenn ich das von manchen höre, so, die im Lehramt tätig sind, die fürchten sich mehr vor den Elternversammlungen als vor den Kindern. Die Kinder sind schon schlimm genug. Die kriegst du aber irgendwann immer wieder vielleicht runter. Aber wenn dann die Eltern kommen, ne, und dann haben sie vielleicht doch so gleich einen Anwalt im Hinterkopf. Also ihr wisst, was ich sagen will. Wir bekämpfen doch nur Symptome. Aber die Ursachen liegen doch woanders. Der Anfang der Erkenntnis ist Gott, ist Ehrfurcht vor Gott. Und Gott hat eine ganz andere Sichtweise für unser Leben, als wir das vielleicht kennen. Nächster Punkt. Möchtest du glücklich sein? Wer möchte nicht glücklich sein? Handzeichen. Ja, siehst du. Also voller Erfolg jetzt. 100% der Gemeinde wollen glücklich werden. Also darauf kannst du aufbauen. Das ist gigantisch. So, und jetzt sage ich dir, wie du glücklich werden kannst. Psalm 1, Vers 1. Wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat von Gottlosen hört, der sich an Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern gefallen hat an der Weisung Gottes und über sein Gesetz Tag und Nacht sinnt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ja, was er auch tut, wird für ihn gut. Doch so ergeht es Gottlosen oder Gottfernen nicht. Die Psalmen bezeichnen wir ja oft so als Gebetsbuch oder Andachtsbuch oder das, was David so niedergeschrieben hat, also Lebensbeschreibung, Lebensbewältigung. Für mich sind die Psalmen wie so eine Art Hochglanzprospekt, wo man Gott erkennen kann. Ja, heute leider, also das finde ich schade, es gibt ja heute keine Kataloge mehr. Wenn du heute ein Auto vielleicht kaufen willst, also es ist fast nirgends mehr, dass du einen Katalog kriegst. Früher, das war noch was, wenn dann zweimal im Jahr der Neckermann-Katalog gekommen ist. Das war wie ein Feiertag. Ja. Und heute, naja, klicken Sie mal da auf den Link und dann sollst du das online angucken. Alles schön und gut, aber es hat nicht mehr den Wert wie dieser wie dieser Katalog. Ich habe noch manche von ganz früher, einmal habe ich einen gehabt, vom ersten VW Bulli, dieser Bus. Ja, das ist ja wie eine Ikone. So hältst du ja fast heilig. Ja, also für mich ist es ein Hochglanzprospekt unseres Gottes. Und der David macht es fantastisch. Er sagt nicht, wie bei uns zum Beispiel bei erster Vorlesung, die ich gehabt habe an der Hochschule, sagt der Dekan zu uns, meine Dame, meine Herren, die Hälfte von Ihnen fällt durch und der Rest kriegt keine Arbeit. Ich muss heute noch sagen, das war der Höhepunkt der Motivation. Also mehr kannst du an Menschen nicht motivieren. Du, die sind alle tot, die dem Kindlein nach dem Leben trachteten. Ne? Aber bloß mal, so ungefähr sind wir unterwegs. Und wir als Franken, ne? Wir Franken sind ja die Emotionsmonster. Also wenn ein Franke so aus sich rausgeht, wie soll ich sagen, so eine emotionale Kernschmelze, dann sagt er, passt schon. Stimmt's? Passt schon. Das ist emotionale Kernschmelze in Franken. Und der David, gigantisch. Wie beneidenswert glücklich ist der. Das heißt, wenn du das tust, dann bist du das Beste, was du dir vorstellen kannst. Die Leute, die gucken alle auf dich. Ja, die Evelin. Ja, so möchte ich sein. Und der Jörg. Wow, beneidenswert. Gott sagt, der sich an mein Wort hält, der ist beneidenswert glücklich. Ist uns das noch bewusst? Ja, es ist schon schwer. Also, es gäbe schon schönere Sachen, aber ich komme halt, weil die Sonntagspflicht da ist und weil der Pastor mich vielleicht anrufen wird, warum ich nicht komme. So, Schmarri, du bist beneidenswert glücklich, dass du heute Morgen da bist, nicht weil ich predigen tue, sondern weil du unter Gottes Wort kommst. Super, und jetzt kommt noch ein Gedanke und jetzt halte ich ein wenig fest. Was sagt denn der David her, hier in dem Ding? Wie beneidenswert glücklich ist der nicht, ... Ist dir schon mal aufgefallen? Der sagt nicht, wie das moderne Management, wenn deine Zahlen passen, wenn die entsprechenden Leute, die du eingestellt hast, wenn du den Pool angezapft hast, wenn du deine Rechnung in der Richtung gemacht hast, wenn das und das und das und das, dann rollt die Kohle. Die Bibel sagt was ganz anderes. Wie beneidenswert glücklich ist der nicht. Geschwister, das ist erst der Gedanke, den müssen wir erst mal verdauen. Unser Gott sagt uns, du bist dann glücklich, wenn du gewisse Dinge nicht machst, zuerst einmal. Und ich habe dann darüber nachgedacht, ist es denn so? Bist du glücklich, Helmut? Ja. Bin jetzt in 2 Monaten 45 Jahre verheiratet, also ich danke dem Herrn heute noch, dass meine Frau das so lange mit mir ausgehalten hat. Ich bin glücklich. Ja, ich bin jetzt in Altersteilzeit, also so wie es ausschaut, bin ich ja eigentlich immer so gut versorgt. Und ich habe 9 Enkelkinder, 1 schöner wie das andere. Ich habe 5 Kinder, also alles, was ich mir wünschen kann, im Endeffekt habe ich. Ja, meine Ohren habe ich momentan, ich höre nicht so viel, das macht man nicht schlecht, aber auf Dauer auch nicht gut. Aber doch, ich bin glücklich, Geschwister. Das Wort, das hier steht, das stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was magst du denn nicht, Helmut? Was da reinpasst? Ja, zum Beispiel, ich bin nicht gottlos. Das heißt, ich leugne Gott nicht. Bin vielleicht manchmal ein wenig zu zögernd, dass ich vielleicht manchmal mehr von Jesus erzähle oder vielleicht gleich da was einstreue. Aber Gott verleugnen tue ich nicht. Wenn dieses Gespräch da drauf kommt, dann halte ich mich nicht zurück. Ich suche nicht den Rat von Gottlosen. Ich weiß noch, am Anfang unserer Ehe ist ja ganz normal, hast du manchmal so deine Schwierigkeiten. Und da hatten wir Freunde, die haben wir im Urlaub mal kennengelernt und da habe ich mit dem Mann ganz normal darüber gesprochen. Wisst ihr, was der mir als Ratschlag gegeben hat? Ich sollte mal fremd gehen. Sollte das mal ausprobieren. sollte man so andere Erfahrungen machen, das wird mich weiterbringen. Das war schockierend. Die Freundschaft haben wir dann irgendwann auch beendet. Nein, ich suche nicht den Rat von Gottlosen. Sondern wenn etwas ansteht in meinem Leben, dann sage ich, ich habe doch Brüder und Schwester. Ich lasse es die prüfen. Ich frage, was denkst du dazu? Hast du einen Eindruck? Gibt es etwas, was von Anfang an gleich dagegen steht? Ich bin kein Heckenschütze, Geschwister. Ich habe kein Facebook und ich habe kein Twitter und all die Dinge nicht. Du magst mir jetzt nachsehen, wie du willst. Aber ich würde es auch nicht falsch anwenden. Das ist für mich kein Medium, wo ich den anderen so richtig an den Neid drücken kann. Ich beteilige mich an so etwas nicht. Ich betrüge meine Frau nicht. Ich habe sie nie betrogen und will sie nie betrügen. Ich habe noch nicht einmal eine andere Frau geküsst. Ja, Halleluja, da liegt der Verheißung drauf. Ich mache die Spielchen im Geschäftsleben nicht mit, die man so kennt. Und deswegen kriege ich halt von manchen Leuten keine Aufträge. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber nein, ich mache da nicht mit. Und ich wünsche mir, dass mal Menschen vielleicht dann vor Gott stehen und Gott sagt, ja, hättest du es doch gemacht wie der Helmut. Dann wärst du nicht in der Bredouille. Ich arbeite nicht am Sonntag. Was meinst du, wie viele E-Mails wir im Büro kriegen, wenn wir so am Montag früh ins Büro gehen, von Leuten, die am Sonntag gearbeitet haben? Von früh 11 Uhr bis, wer was, abends kriegst du E-Mails, die da gemacht wurden. Ich beteilige mich nicht an dem, was die Wirtschaft so als Maxime ausdrückt, also Gewinnmaximierung, nicht Gewinnoptimierung, das ist beim Unternehmer normal, aber Gewinnmaximierung. Das heißt, alles zu tun, damit der Geldbeutel bei mir noch voller wird, Leute rauszuschmeißen, die Gehälter zu kürzen, ihnen eine zuzusetzen und so weiter. Mache ich nicht. Nein, 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 mache ich nicht. Ich beteilige mich nicht an diesem Bashing, wo man dann, wenn jemand wirklich in Schwierigkeiten gerät, auch noch einer hinten reintut. Nein, mache ich nicht. Und noch was, das habe ich mal vor geraumer Zeit in einer anderen Gemeinde erzählt. Da habe ich also gleich ziemlichen Widerstand geerntet. Ich habe keine Aktien, Geschwister. Als jetzt der Krieg so ins Rollen kam, es hat nicht lange gedauert, haben die ersten Vermögensberater bei mir angerufen. Mit guten Ratschlägen. Rheinmetall. Deal. Krauss Maffei. Kennt ihr die? Wisst ihr, was die machen? Eine Panzer. Panzer und Munition. Rentiert sich 18% teilweise. Kannst du da Gewinnchancen haben. Mache ich nicht, Geschwister. Mache ich nicht. Ich möchte nicht in etwas investieren, wo vielleicht Menschen zu Schaden kommen. Klar, wirst du das nie ausschließen können, aber mache ich nicht. Und das ist der Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte. Überlege mal, was du vielleicht nicht machen solltest, reden, oder nicht mehr machen solltest. Beneidenswert glücklich ist der, der nicht, fängt der David an. Was für ein Gedanke in unserer heutigen Zeit. Noch ein Punkt. Ihr kennt alle die neue Jahreslosung, ne? Du bist ein Gott, der mich sieht. Kennt ihr das? Wahrscheinlich ist bei euch auch schon mal darüber gepredigt worden. Hast vielleicht so eine kleine Andacht schon mal gelesen. Was ich aus diesen Andachten oft vermisse, dass die Geschichte, die dahinter steckt, eigentlich gar nicht eingegangen wird. Es ist ja ein menschlicher Konflikt, ihr wisst, Abraham zu dem Zeitpunkt hat eine Verheißung, aber die ist nicht eingetreten. Also haben sie, nachdem es ja keine künstliche Befruchtung gibt, das Prinzip der Leihmutter des alten Bundes oder des Orients genommen. Die Sarai hat dem Abraham ihre Sklavin gegeben. Der durfte mit ihr ins Bett und es hat wirklich auch geklappt. Und dann hat sie praktisch ihrer Herrin das Kind in den Schoß geboren. Und das war dann nach ihrer Regelung praktisch das eigene fleischliche Kind. Ja, hat die Hagar, die richtige Mutter, also die Leihmutter quasi, die hat das natürlich etwas falsch aufgefasst, hat dann der Sarah das Leben ein wenig zur Hölle gemacht. Die hat dann natürlich dann im Gegenzug ihr Schwierigkeiten gemacht und so weiter und so fort. Und es kam dann so weit, dass die Hagar davongelaufen ist. Und dann kommt es zu dieser Stelle, wo Gott sagt, du, ich habe eine Verheißung für dich aus deinem Buben. Da wird auch was ganz Großes, ein großes Volk. Und sie sagt dann selber, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich finde es total interessant, Geschwister. Hier ist ein menschlicher Konflikt. Und der ist, sage ich jetzt mal ganz brutal, ist hervorgerufen von Christen. Christen haben eine Verheißung von Gott gekriegt und nachdem es nicht gleich klappt, suchen sie ihre menschlichen Wege. Und dann, wie sagt man so, ist die Kacke am Dampfen. Und interessant für mich ist, wie Gott darauf reagiert. Er schafft nicht die Sklaverei ab. Er gründet auch kein Frauenhaus, wo dann die Hagar zum Beispiel rein könnte. Nee, er erinnert sie dran, Leute, das ist jetzt passiert, aber ich habe mit jedem von euch einen Plan. Und wenn, wie jetzt Jens hat es vorhin erwähnt, jetzt wie am Tempelberg, wo jetzt wie in Israel ganz große Probleme da sind, dann ist es ein Bruderkonflikt. Das muss man uns einfach darüber klar werden. Und dieser Bruderkonflikt, der ist damals in dieser Stelle eigentlich entzündet worden. Der Abraham ist im Endeffekt, so komisch wie es klingt, dafür verantwortlich, dass jetzt in Ost-Jerusalem da Menschen erschossen werden. Und das ist eine Wahrheit, die uns nicht gefällt. Ja? Wir sind als Christen halt nicht perfekt. Wir machen Mist. Und manchmal ganz viel Mist. Und da brauchen wir uns nicht als die bessere Hälfte darzustellen. Wir sind höchstens besser dran. Aber besser sind wir im Endeffekt nicht. Aber wir brauchen Gott. Und Gott ist der, der uns hilft. Gott ist der, der sagt, komm Leute, cool down. Ich habe mit jedem von euch einen Plan. Ihr hättet es in der Hand, es wieder in Ordnung zu bringen. Ismael übrigens und Isaak haben sich ja dann später getroffen, als der Papa da beerdigt wurde. Ja, das wäre eigentlich dran. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich in deiner herausgeforderten Situation, die vielleicht von dir selber verursacht wurde, die vielleicht von einem Christenbruder oder einer Christenschwester verursacht wurde. Und Gott schmeißt den oder die nicht raus, sondern er versucht, dich zu motivieren, dass du weitermachst. Die Frage aber, die er dir heute Morgen stellt, vor was läufst du davon? Wie die Hagar. Vor was läufst du davon? Und mach mir bitte nicht weiß, dass du nie vor irgendwas davonläufst. Komme ich mal zu dir nach Haus. Gucke ich mal bloß deine Küchentür an. Ne? Sehe ich, wie die schon demoliert ist von dem Zuschlagen und Zuknallen oder Haustür. Siehst du gleich. Na, warum? Ich weiß es doch, wie es bei uns daheim zugeht. Bei so vielen Kindern und Enkelkindern, was machst du, was da Türen geknallt werden. Geschwister, das ist einfach so. Dessen müssen wir uns im Klaren sein. Wir sind meistens nicht besser, wir sind aber besser dran, weil Gott mit uns ist. Und Gott fragt dich ganz konkret heute Morgen, wenn wir über das Thema Anfang vom neuen Jahr sprechen, vor was läufst du davon? Und Gott möchte es eben nicht, dass du davonläufst, dass du dich dieser Sache oder diesem Menschen oder dieser Aufgabe oder dieser Herausforderung, egal was es ist, stellst und sagst, okay, jetzt reden wir mal. Ja? Und oft ist ja gerade der naheliegendste Mensch, kennt ihr meinen typischen Ehewitz, wo am Frühstückstisch beide sich gegenüber sitzen, der Mann hat die Zeitung vor sich, und die Frau sagt hinter der Zeitung zu ihm, liebst du mich noch? Und er sagt, falls sich etwas daran ändert, bist du die Erste, die es erfährt. Ja, so ist ja Szenen einer Ehe. Also lauf nicht davon. Red doch einmal. Komm doch, lass doch mal alles auf den Tisch. Ne? Und dann kommt halt vielleicht raus, dass du ihn mit deiner Sockenzimmertür hinschmeißen tust. Und dass deine Frau dir 30 Mal schon gesagt hat, du sollst spätestens am zweiten Tag wechseln. Na, ist ja wie in der Bundeswehr. Ne? Bundeswehr muss mindestens eine Woche durchhalten und dann wechselt Müller mit Meier. Ich kenne die Schätze. Ja, Manchmal ist es zum Lachen, manchmal nicht mehr. Also wirklich, meine ich ernst, lieber Bruder, liebe Schwester. Dreh mal vor deinen Herrn und sag, du, davon, da laufe ich davon. Da bin ich, da schrei ich wie am Spieß. Ne? Da bin ich Pubertär. Und da, obwohl ich 60 bin, bin ich immer noch Pubertär. Da laufe ich immer noch raus und schreie. Gott will das nicht. Gott hat einen Plan mit dir. Er steht über dein Chaos. Du musst es einfach nur zulassen, dass er in dein Leben hineinspricht. So, und jetzt kommen wir zum Schluss. Und das haben wir im Endeffekt ja auch schon gehört. Stell dir vor, du könntest noch einmal ganz neu anfangen. Ja, ich sag dir, du kannst es. Epheser 4, Vers 21. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Die Bibel macht es ganz einfach. Die sagt, du kannst den neuen Menschen anziehen. Ja? Es ist nicht so, dass du früh vor deinem Kleiderschrank stehst. Was soll ich denn heute wieder anziehen? Neulich gehört die Jackie Kennedy, die dann später den Onassis geheiratet hat, wenn die auf Einkaufstour gegangen ist, dann hat die nicht ein paar Schuhe gekauft, sondern 400 Paar Schuhe. Ja? Dann stand die vor ihrem Kleiderschrank und das ist natürlich dann berechtigt die Frage, was soll ich denn anziehen? Also bei 400 Paar Schuhe hätte ich gesagt, gibt es in die Kleiderspende oder mache ich AVC, da gibt es genügend Möglichkeiten. Das ist damit nicht gemeint. Was soll ich denn anziehen? Die Bibel sagt dir, du kannst den neuen Menschen anziehen. Das ist wie das Bild von der Hochzeit. Da sind Hochzeitsgäste gekommen und dann haben die ein feierliches Kleid gekriegt und dieses neue feierliche Kleid ist drüber gestülpt worden. Wer vor euch die Fußball-Weltmeisterschaft gesehen hat, die Siegerehrung nach dem Endspiel, das hat mir ja bei uns durch alle Zeitungen kritisiert, als dieser Scheich den Messi da mit diesem Mantel überkleidet hat. Das ist im Endeffekt eigentlich etwas, was im Orient eine riesige Ehre ist. Dass du einen Menschen überkleidest, dass du ihm ein Feierkleid anziehst. Du magst jetzt dazu stehen, wie du willst, aber so ungefähr stellt sich Gott das vor. Du kannst den neuen Menschen anziehen. Natürlich wünschest du dir in allererster Linie, ne, dass Gott erst einmal deinen Ehepartner neu anzieht. Herr, du siehst ihn doch, dass er wieder die Socken hinten drunter geschmissen hat. Jetzt zieh ihn halt einmal neu an. Nee, sag ja Gott. Ja. Es geht um dich. Du sollst überkleidet werden. Du sollst den neuen Menschen anziehen, dass deine Frau früh ins Bad kommt und sagt, ich rieche nichts. Wo sind die Socken? Was? Aufgeräumt? Lass mal gucken. Frisch? Wow. Sichtbar. Der neue Mensch. Riechbar. Hörbar. Also, komm zum Schluss. Wenn das neue Jahr richtig Fahrt aufnehmen soll, dann lass dich von Christus überkleiden. Zieh den neuen Menschen an. Und du wirst sehen, das ist ein fantastisches Jahr, weil Gott mit dir ist. Herr segne euch. Amen.